Ja, auch von mir einen schönen Nachmittag und danke für die schöne Einführung. Ich habe jetzt diesen dankbaren Mittagsslot. Entweder kommt man gerade vom Mittagessen und verdaut oder man hat schon Hunger und möchte zum Mittagessen gehen. Nach dem Vortrag werden wir wissen, wie viele kommen und noch bleiben. Der Vortrag ist eigentlich auf Deutsch angekündigt und ich werde auch auf Deutsch reden. Die Folien sind auf Englisch. Ich hoffe, das macht kein Problem. Wenn irgendwas unklar ist, bitte einfach fragen. Der Aufhänger für das Thema war eine Diskussion eigentlich letztes Jahr auf der Privacy Week. Da wurde diskutiert, private Daten sollen Webseiten Zugriffe mit abspeichern. Also soll eine Webseite im Zugriffslog abspeichern, welche IP-Adressen zugegriffen haben, welche Browser haben zugegriffen, welche Clients waren das. Oder ist das überhaupt nicht notwendig, weil solange alles funktioniert und warum wird das alles mitgeschrieben? Die abenteuerlichste Verschwörungstheorie, die ich zu dem Thema gehört habe, war, die Behörden-Websites, zum Beispiel das Finanzministerium, schreibt genau mit, wer darauf zugegriffen hat, wer sich die Steuerinformationen angeschaut hat. Die speichern die IP-Adresse. Dann mit dieser IP-Adresse wird in der Vorratsdatenspeicherung nachgeschaut, wer das war. Und dann wird nachgeschaut am Ende des Jahres, ob das eine Steuererklärung auch wirklich so gemacht hat. Also abenteuerliche Verschwörungstheorien, man kann da halten, was man davon will. Ich komme aus der Security-Ecke, also man sieht sie auch am Logo, ich komme von der FH St. Pölten, vom Josef-Ressel-Zentrum for Unified Threat Intelligence and Targeted Attacks. Man könnte auch Institut für Sicherheitsforschung sagen, es sind zwei verschiedene Dinge, aber sind im gleichen Haus. Von der Sicherheitsperspektive stellt sich schon die Frage, wenn ich eine Webseite, einen Server betreibe, was schreibe ich mit? Also wenn ich IP-Adressen und Clients mitschreibe, wenn ich nichts mitschreibe, wenn irgendwann einmal was passiert, ich würde schon gern wissen, woher kommen auf einmal die vielen Zugriffe oder wer hat jetzt diese Funktion aufgerufen und ist dann in meine Webseite eingebrochen. Also man muss sich schon überlegen, alle Daten mitschreiben oder nicht. Also von der Privacy-Perspektive, was machen wir mit der Sicherheit? Wie kommen wir bei dem Thema Sicherheit weiter? Also die Motivation, ich starte mal von der Ecke aus. Schadsoftware, böse Software, Malware ist immer da jetzt. Wir haben das Internet, wir sind verbunden und das Internet ist weltweit und rund um die Uhr. Es kommen immer neue Schadprogramme und Attacken aus dem Internet. Was macht man dagegen? Was machen wir in diesen neuen Angriffen, neuen Schadprogramme? Die bisherigen Strategien, ich habe eine Liste von böser Software, ich weiß genau schon, was böse Software ist und ich mache mir dann eine Prüfsumme über diesen böses Programm-Exe. Da ist eine Liste und da gibt es ein Wissen, da schaue ich nach und wenn ich eine böse Software habe, dann nicht verwenden und wenn sie nicht in der Liste, dann verwende ich sie, dann bin ich sicher. Das heißt, ich muss schon ein Wissen haben von gewissen Programmen, was das sind. Oder ich muss ja irgendwo einen Dienst haben, ein Orakel, das ich fragen kann, kennst du diese böse Software? Und dann kommt eine Meinung retour, die dann sagt, ja oder nein. Kannst du verwenden oder kannst du nicht verwenden. Funktioniert nicht. Wissen wir bereits, da gibt es die Variante A von Schadsoftware, dann ein böser Hacker verändert sie in Variante B, dann in Variante C. Und die ist immer ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich auf die genaue Identität schaue, werde ich die neue Software, die neue Schadsoftware nicht entdecken. Die kommt wieder bei mir durch. Der zweite Ansatz ist, dann mache ich halt irgendwie Regeln. Dadurch sage ich, Schadsoftware darf das. Nee, er darf das nicht machen. Gute Software macht das. Ich mache mir so ein Wissen von Regeln und arbeite mit dem. Zum Beispiel, es darf nie ein Exe-Programm im temporären Verzeichnis ausgeführt werden. Und Windows-Systemprogramme kommen nur aus dem Windows-Systemverzeichnis. Funktioniert auch ungefähr, ist aber auch nicht perfekt. So, an dieser Folie merkt man vielleicht schon ein kleines Privacy-Problem, nämlich weiter oben das öffentliche Wissen und das öffentliche Orakel. Wenn ich jetzt frage, wo, hilft mir jemand beim Einschätzen, muss ich ja eigentlich sagen, was ich verwende. Oder welche Webseite ich besuche. Ein Beispiel, Firefox Browser, ich hoffe, das kann man noch lesen. Also es gibt im Firefox-Browser eine sogenannte Phishing und Malware Protection, die kann ich einschalten. Und hier wird auf dieser Seite beschrieben, wie die funktioniert. Was passiert dann? Er macht reguläre Updates von bekannten Phishing- und Malware-Sites. No information about you or the sites you visit is communicated during list updates. Das heißt, er zieht sich eine Liste und ich mache den Vergleich lokal. Das heißt, die wissen nicht, wo ich hingesurft bin. Before blocking, Firefox will request a double check. Das heißt, wenn was in der Liste ist, schaut dann nochmal nach. Bei den Downloads, das ist dann der untere Paragraph, da steht dabei, when using malware protection to protect downloaded files, Firefox may communicate with Mozilla's partner to verify the safety of certain executables. In these cases, Firefox will submit some information about the file, name, origin, size, hash of the contents to Google's Safe Browsing Service. Also wie funktioniert das? Ich mache einen Download und er schickt zu diesem Google Safe Browsing Service Name, Origin, Size und Cryptographic Hash of the Contents und fragt, ist das gute oder böse Software? Eigentlich ein guter Dienst. Ich werde beschützt da von böser Software. Andererseits, ich schicke quasi dem Dienst jetzt, was mache ich gerade, was lade ich gerade runter. Er weiß meine IP-Adresse und das kann ich jetzt mögen oder kann ich jetzt nicht mögen. Aber das Grundproblem bleibt Schadsoftware. Ich zapfe Wissen an und ich habe da immer so einen Trade-off, wie viele Informationen muss oder möchte ich preisgeben, dass das funktioniert. Okay, denken wir mal drüber nach. Eine neue Attacke macht was. Wenn ich angegriffen werde von Schadsoftware, die möchte ja in mein System eindringen, die muss was machen, die sucht vielleicht Informationen und die möchte auch Informationen weg absaugen aus meinem System. Das heißt, es passiert was. If something behaves differently, es könnte ein neuer Angriff sein. Ich sollte das in meinen Systemaktivitäten sehen. Was passiert in meinem Betriebssystem? Was machen meine Programme? Das heißt, auch wenn ich nicht irgendwie Vergleiche habe, ich kann einfach nur schauen, mein eigenes System, verhält es sich noch immer gleich wie gestern oder verhält es sich anders? Passiert etwas Neues? Daraus ergibt sich die Idee, naja, wenn ich da irgendwie lokal eine Übersicht bei mir habe, kann ich das irgendwie sortieren oder identifizieren, was bis jetzt gutes Verhalten war und was war neues Verhalten oder neuartiges Verhalten. Und wenn ich es irgendwie schaffen könnte, dass ich jetzt das, was so das Basis, das Normalverhalten ist und das rauslösche, bleibt eigentlich nur mehr das neue Verhalten über und das könnte jetzt eine Schadsoftware sein. Und das muss ich mir genauer anschauen. Okay, das klingt wie ein Problem, es sind eigentlich drei Probleme, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Das heißt, erstens, ich muss einmal mitschreiben, was passiert in meinem System und das möglichst im gesamten Betriebssystem und nicht nur ein Programm. Ich bekomme dann eine Menge Daten, die ich speichern und verarbeiten muss und ich muss dann das eigentliche Problem noch haben, ich muss rausfinden, was davon ist gute oder böse Software. Da wir auf der Privacy Week sind, ich möchte möglichst viel Daten einsammeln und ich muss sie dann weiterverarbeiten und zwischenspeichern. Schauen wir uns das erste gleich einmal an. Ich möchte mitschreiben, was auf meinem System passiert. Systemweit. Ich möchte mitschreiben, was macht ein, also von jedem Prozess, der in meinem System läuft, jedes Programm, welches Programm startet welches andere Programm, welche Files werden von einem Programm zugegriffen. Was werden da in der Registry Keys in Windows verändert? Welche Netzwerkverbindungen werden aufgemacht? Und Moment einmal, das bedeutet aber auch, mein eigenes Verhalten als Benutzer wird mitgeschrieben. Wenn ich nach Schadsoftware suche oder nach normalen oder nicht normalen Verhalten und dadurch beobachte, was mein System tut, muss ich natürlich auch mitschreiben, was ich als User mache. Wenn ich jetzt auf meinem eigenen PC sitze, auf einem stanknormalen Arbeits-PC, Office-PC, habe ich natürlich offenbar klar meine eigenen Aktivitäten mitgeschrieben, weil da sitzt ja ein echter Benutzer davor. Wenn ich jetzt auf einem Server bin, dann kann ich sagen, naja, okay, dann loggt nur der Administrator ein, das ist nicht personenbezogen. Hängt natürlich davon ab, was jetzt wirklich auf diesem Server für einen Dienst läuft. Wenn da wirklich klar ersichtlich ist, jetzt loggt ein Benutzer ein und tut was und loggt wieder aus, dann können das auch durchaus personenbezogene Daten sein. Also ich schreibe alles mit, ich habe dann einen Haufen von Daten und die Datenschutzgrundverordnung seit diesem Jahr sagt natürlich Benutzung, Verarbeitung, Verteilung, Speicherung und etc. etc. Braucht die explizite Zustimmung des, von dem die Daten kommen. Was das jetzt genau bedeutet, ich weiß es auch nicht. Ich habe gestern wieder bei einem Vortrag zufälligerweise gehört, wenn man 10 verschiedene Vorträge über die Datenschutzgrundverordnung anhört, werden 10 verschiedene Meinungen rauskommen. Ich bin auch nicht Jurist. Also ich weiß es nicht genau, ob das ein personenbezogenes Datum ist. Was ist eine IP-Adresse? Das ist bis zum EuGH gegangen, zum Europäischen Gerichtshof. Da wird noch drüber gestritten und Auslegung, und das wird das mit der Zeit kommen. Aber die Idee, wenn ich da meine Aktivitäten mitschreibe, auch um das System zu beschützen, werde ich zwangsweise sehr persönliche Aktivitäten des Benutzers mitschreiben. Gut, jetzt setze ich meinen Forscherhut auf, dann sage ich, naja, ich arbeite in der Forschung, ich mache kein Produkt. Österreichischer Fall, es gab dieses schöne WFDSAG, das Wissenschaft und Forschungsdatenschutzanpassungsgesetz. Das wurde im Sommer, glaube ich, beschlossen. Aber die Problematik ist grundsätzlich da. Forschung ist immer ein bisschen die Grenzen überschreiten oder an den Grenzen ein bisschen zu schieben und ein bisschen weiterzugehen. Das ist der Graubereich. Bis dahin wissen wir es und dahinter kommt was Neues oder wir probieren es mal aus. Wenn jetzt im Datenschutz drinnen steht, ihr dürft das grundsätzlich gar nicht ausprobieren und denkt nicht mal dran. Und die Forscher sagen, naja, wenn wir das vielleicht doch machen könnten und wir hätten vielleicht doch Zugriff auf die Daten, könnten wir vielleicht doch was Tolles machen. Also da gibt es immer den Konflikt zwischen bis dahin und eigentlich, naja, vielleicht macht es doch Sinn, und die Forscher müssen es einmal ausprobieren, dann haben sie vielleicht ein Ergebnis und dann kommt die gesellschaftliche Diskussion, ja, wir wollen das doch erlauben, mit unseren Daten zu machen, oder nein, wir wollen das mit unseren Daten verbieten. Jedenfalls, es gab jetzt dieses WFDSAG, damit da noch einmal genauer festgelegt wird, was dürfen Forscher, und sie dürfen ein bisschen mehr. Also als Forscher hat man vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten. Das Problem ist, wenn ich jetzt als Forscher eine Lösung für ein Problem finde mit Data Mining, wäre es doch schön, wenn das auch wieder in der Praxis wieder Verwendung findet, also in Production geht, bei einer Firma in einem echten Produkt landet. Aber die ist dann kein Forscher mehr und für die gilt das dann unter Umständen nicht mehr. Das heißt, auf lange Sicht gesehen muss man sich schon um die Problematik Gedanken machen und kann nicht sagen, ja, ich bin Forscher, es interessiert mich nicht. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich schreibe jetzt meine Daten mit, was passiert auf meinem System. Das sieht ungefähr so aus. Das wurde bei uns auch irgendwann mal mitgeschrieben. Also die Kritik kommt, wenn wir wirklich hier die Daten sind natürlich anonymisiert, und wenn wir das bei uns ausprobiert haben, die Personen haben das gewusst, also die haben zugestimmt. Aber wir haben die Namen ausgetauscht. Aber jedenfalls, wie kann man sich das vorstellen? Ein Prozess startet, es wird vom Benutzer Thomas gestartet, ein neuer Prozess startet, das ist der Chrome Web Browser, das war wieder der Thomas, da sieht man Parent, das heißt vom Explorer aus wurde der Chrome gestartet, dann erfolgt ein Filezugriff, da sieht man wieder im Verzeichnis Users, Thomas, AppData etc. etc. wurde zugegriffen, und dann kann man natürlich auch Netzwerkverbindungen beobachten, weil Schadsoftware, wenn sie startet, möchte ich auch gerne wieder nach Hause telefonieren zu ihrem Meister, um Updates nachzuladen oder mit anderen Bots zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. Das heißt, Netzwerkverbindungen sind auch interessant. Also lokale Adresse, Netzwerkadresse, entfernte Adresse. Hier sieht man, wenn man die IPs auflöst, ich weiß es nicht, ob das noch stimmt, der Benutzer hat Chrome gestartet und ist zuerst einmal auf die Presse gegangen und dann hat er sich bei Gmail eingeloggt. Also so kann man sich das vorstellen. Wenn man ein System überwacht und mitschreibt, was da passiert, auch wenn man einen guten Grund hat, weil man nach Anomalien sucht, dass vielleicht Schadsoftware irgendwas tut, was sie nicht tun soll. Ich bekomme von einem Benutzer wirklich sehr detailliert seine Aktivitäten mit, was er tut. Und da sind sehr, sehr viele Events, also Datum, Zeitstempel, sogar bis auf Sekundenbruchteile, kann man sich das vorstellen. Was mache ich jetzt? Habe ich jetzt verschiedene Optionen, wenn ich diese Daten habe? Ich will unter Umständen nicht so genau, ich brauche die genauen Informationen nicht. Vielleicht kann ich die ein bisschen abschwächen, vielleicht kann ich sie komplett löschen. Ne? Also ich kann mal hier genau sagen, ich lösche bestimmte Felder, weil es mich nicht interessiert. Zum Beispiel entfernte IPs, oder ich ersetze den wahren Nutzernamen Thomas mit irgendeinem anderen Pseudonym, damit das nicht so jeder, der das sieht, sofort weiß, wer das war. Ich kann einzelne Daten verschlüsseln und irgendjemand hat den Schlüssel und nur der kann wieder reinschauen. Ich kann es hashen, dazu später ein Beispiel, oder ich kann einfach zufällige Werte Noise dazu tun, damit es nicht so ganz klar war, wer das ist. Okay, nochmal auch später als Beispiel. Also die Daten von vorher noch einmal. Ich habe diese Daten und ich sage einmal, naja, ich ersetze den Benutzernamen durch etwas Grobes. Ne? Also vorher war da der Thomas und ich sage es war einer von Marketing. Und wenn man jetzt sieht, der vierte Eintrag, das war Manfred, das war auch einer von Marketing. Wenn man jetzt, kommt natürlich darauf an, wie groß ist meine Gruppengröße. Wenn nur zwei Leute im Marketing arbeiten, ist das eine Entweder-Oder-Entscheidung. Wenn 20 Leute im Marketing arbeiten, weil es eine große Firma ist, irgendjemand weiß, aber wer das jetzt genau personenbezogen war, ist das schon schwieriger nachzuvollziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn sich jemand vom Marketing auf die Presse verbindet, das ist klar, weil das ist, weiß ich, wer das ist, wer das liest und nicht der andere liest den Standard. Okay. Was kann ich noch machen? Netzwerkverbindungen, zum Beispiel verschlüsseln. Ich ersetze hier die Verbindung lokale Remote-Adresse. Ich verschlüssle das mit einem geheimen Schlüssel, mit einem automatischen Verfahren. Das ist zwar noch in den Daten drinnen, aber nur der, der den Schlüssel hat, kann das dann wieder in den Klartext zurück übersetzen. Also wenn zum Beispiel wirklich irgendwas Netzwerktechnisches passiert bei den Verbindungen, normalerweise nicht, aber dann möchte man schon schauen, war da eine Verbindung nach Russland oder war da nicht. Gut, das habe ich jetzt schon ungefähr gesagt. Groups, Marketing, Developer-Gruppe, Maintenance-Gruppe, Admin-Gruppe, kommt auf die Gruppe darauf an. Nur verschlüsseln ist unter Umständen nicht regelkonform, weil man kann es ja wieder rückgängig machen. Das ist die große Frage, wer hat den Schlüssel und wie sicher ist der Schlüssel? Wie kommt man daran? Zweites Beispiel, wieder unser Thomas und Manfred mit Zeitleiste, was passiert. Starten Programme, gehen zu Webseiten etc. etc. Könnte ich sagen, ich lösche überhaupt den Benutzer. Ich ersetze einfach Thomas Manfred durch einfach Username und alle heißen Username. Also ich mache nicht einmal mehr die Gruppe. Die User-Information geht verloren. Ich könnte vielleicht noch unterscheiden, es war ein normaler Benutzer und es war ein Admin. Das zweite ist, ich hashe die Netzadresse, Webseite, wo ich mich hin verbunden habe. Was bedeutet Hashing? Hashing kann man sich so, ist ein kryptografisches Verfahren, das kann man sich vorstellen. Ich schmeiße in eine Funktion als Eingabedaten beliebige Daten rein und bekomme als Ausgabewert einen Fingerabdruck, so einen Hash. Der ist beim Verfahren SHA-1, das ist ein recht gängiges Verfahren, der ist zufälligerweise so groß, schaut so aus wie eine beliebige Kombination von Zahlen und Buchstaben. So ein hexadezimaler String. Wenn ich das Gmail, Standard und GMXAD, das kann jeder selbst einmal ausprobieren, das braucht man nur auf einem Linux, auf der Command Line so eingeben und ich kriege raus einen Fingerabdruck. Das ist eine Einwegfunktion, also eine Hash-Funktion, wenn ich jemandem so einen Hash-Wert gebe, kann er nicht gleich sofort sagen, das war Gmail oder das Standard. Ich kann das nicht zurückrechnen. Was ich machen kann, ist, ich kann einfach probieren. Ich kann einfach sagen, naja, was könnte es sein, welche Webseiten hat er besucht und ich kann schauen, ergibt Gmail zufälligerweise diesen Hashwert, ergibt der Standard zufälligerweise diesen Hashwert. Also ich kann es nicht rückrechnen, ich kann nur möglichst probieren und wenn ich nicht errate, welche Webseite das ursprünglich war, habe ich keine Chance, aus diesem Fingerabdruck zurückzuschauen, was das ist. Das ist ja mal schon gut. Hat eine kleine Nebenwirkung, wenn zwei verschiedene Benutzer den gleichen Eingabewert, den gleichen Input zu dieser Hash-Funktion liefern, kommt auch der gleiche Ausgabewert raus. Das heißt, wenn ich mir im Log anschaue, welche Webseiten das waren, die wurden gehasht, und dann schaue ich drauf, so in der Gesamtübersicht, na, zwei verschiedene Benutzer haben diese gleiche Webseite besucht. Und wenn das eine sehr exotische Webseite ist, eine sehr ausgefallene, weiß man, dass die trotzdem auf der gleichen Webseite waren. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Man kann sich das auch anders überlegen. Man sagt, naja, ich habe Datume, 2018 1.1., 2017 1.1. und ich hashe das, kommt auch ein beeindruckender Fingerabdruck raus. Wenn ich aber nachdenke, naja, ein Datum so geschrieben hat 8 Stellen und ein Jahr hat 365 Tage und ein typischer Österreicher, also weiblich, lebt circa 77 Jahre, ein männlich 77 Jahre nur, weiblich 83 Jahre. Es gibt eigentlich nur so circa 30.000 mögliche Kombinationen für sinnvolle Datums für die Lebenszeit eines Menschen. Auch wenn das jetzt 8-stellig geschrieben ist und gehasht ist, ich kann da einfach hergehen, ich probiere einfach, Computer sind schnell, alle Varianten, alle 30.000 durch und schaue, ob dann zufälligerweise ein Wert passt und ich weiß, was das ursprüngliche Datum war. Das ist jetzt kein großer Aufwand. Kleine Hausübung, es gibt diese Applikationen am Handy und dann steht als Sicherheitshinweis dabei, ja, wir versenden ja nicht direkt ihre Telefonnummer, wir speichern nicht, wir verwenden Hashwerte ihrer Telefonnummern im Telefonbuch und die sammeln wir dann am gemeinsamen Server. Stimmt prinzipiell ja, dass das nicht direkt die Telefonnummer gespeichert wird. Jetzt denken wir drüber nach, österreichische Telefonnummern haben eine Vorwahl und dann wie viele verschiedene Handybetreiber gibt es in Österreich, wie viele Vorwahlen? Also die fangen alle mit 6 an, dann gibt es, ich glaube, so 10. Ob die mobilen, diese virtuellen Betreiber noch eigene Vorwahlen haben, weiß ich jetzt nicht. Aber sagen wir mal circa 10 und dann hinten 7 oder 8-stellig die Handynummer. Das sind zwar deutlich viel mehr Kombinationen, aber würde ich den Hashwert von jeder Telefonnummer, jeder Mobiltelefonnummer in Österreich einfach haben wollen, das kann ich eigentlich auch noch recht einfach berechnen, indem ich es einfach durchprobiere. Also wenn irgendwo in seiner Messenger- oder Chat-Applikation steht, ja, wir verwenden nur gehashte Telefonnummern und dadurch ist das anonymisiert, nee. Gut, aus dem Beispiel von vorher habe ich ein bisschen was unterschlagen. Ich habe jetzt nur über den Usernamen und über die Verbindung geredet. Jetzt kann man noch schauen, welche Programme wurden gestartet von dem Benutzer. Der eine Benutzer startet Firefox, dann Outlook, dann Word. Und der andere Benutzer startet Spotify zum Musik hören, als Browser Edge, dann NetBeans zum Entwickeln und dann erst Outlook. Wenn wir jetzt in einem Arbeitsverhältnis jeden Morgen, fange um 7.30 Uhr an, ich fange um 7.45 Uhr zum Arbeiten an, wer startet jeden Tag seine Programme in einer verschiedenen Reihenfolge? Es wird wohl eher so sein, dass ich typischerweise meinen Lieblingsbrowser habe, ob das jetzt Firefox ist oder Edge ist, und dann starte ich meine Musik oder ich starte keine Musik. Also irgendwie werde ich schon typischerweise als gleicher Benutzer immer die gleichen Programme in der gleichen Reihenfolge am Start des Arbeitstages starten. Da habe ich jetzt auch aber ein Pattern. Kann man sich jetzt gewisse Ähnlichkeiten, Korrelationen in den Daten bauen? Was ist die typische Aufrufskette von Programmen? Wer verwendet überhaupt bestimmte Software? Einer hört immer ständig Musik während dem Arbeiten mit Kopfhörer, der andere nicht. Es wird auch sicher Patterns geben, welche Webseiten wurden zugegriffen, bestimmte File-Namens, der eine schreibt immer Test, 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 der andere sagt Test, 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 weil er ist Österreicher. Und allein das Pattern, wann man anfängt zum Arbeiten und aufhört zum Arbeiten, also wenn man nur anonymisiert ansehen würde, wann jemand Login, Logout und Pause macht, würde ein Log zum Beispiel so ausschauen, wie viele verschiedene Benutzer sind das? 1, 2, 3. Also rein von der Korrelationsanalyse würde ich sagen 4.
Also der User 4 unten fängt zwar auch um 7.32 Uhr an, so wie der User 1, das heißt, könnte man zuerst vermuten, das ist der gleiche, aber man sieht, dass er doch kürzer arbeitet und andere Pausen macht. Aber ungefähr gleich, auch wenn die Daten anonymisiert sind, Login, Logout auf den Rechner, könnte ich schon ziemlich genau sagen, welcher Benutzer das war. Den Begriff K-Anonymität möchte ich auch noch erwähnen. Wie kann ich Daten anonymisieren quasi? Ich finde zuerst Daten, die wirklich identifizierend sind und lösche die Daten, die wirklich eindeutige Datenattribute sind. Und die mich so quasi identifizieren können, möchte ich so manipulieren, dass mindestens K-Einträge eben möglichst ununterscheidbar sind. Also ich muss zu meinem eigenen Eintrag K-1 andere Einträge so manipulieren, dass sie ununterscheidbar werden. Beispiel, der eindeutige Identifizierer ist mein Name. Also wenn der in den Daten drinnen ist, weiß man sofort, welche Person das ist. Die anderen Daten könnten mich unter Umständen identifizieren. Ich könnte das jetzt so cleanen, indem ich eben mal den Benutzer komplett rauslösche. Das heißt, der direkte Identifizierer meiner Daten ist weg. Und bei den anderen Daten mache ich sie ein bisschen unscharf. Also ich kürze sie. Secure Identifier, das ist eine Datenstruktur unter Windows. Die kürze ich so weit rein und den Domainnamen kürze ich rein. Und man sieht, da könnte man auch herausfinden, wer das war, wem Geschlecht und Identifier. Wenn ich das auch noch rauslösche, das Geschlecht, dann habe ich wirklich nur mehr drei Gruppen, halt immer drei Einträge, die gleich aussehen. Also bei den 6 Daten habe ich immer Dreier- und Dreiergruppen. Damit sind diese drei Einträge ununterscheidbar und nicht mehr genau auf einen bestimmten Benutzer leicht zurückzuführen. Soweit dazu. Der dritte Schritt wäre jetzt Detection of Malware. Das ist leider kein Thema der Privacy Week. Wir können gerne in der Pause noch darüber reden. Was jetzt von dem Vortrag vielleicht ein bisschen hängen bleiben sollte, so als Zusammenfassung. Es ist schwierig, Schadsoftware zu finden. Ein Ansatz ist eben, man schaut genau, was im System passiert. Ich schreibe das mit, ich bekomme eine Menge Daten. Das bedeutet aber zwangsläufig auch, dass meine persönlichen Aktivitäten irgendwie in diese Daten reinfließen. Das muss auch nicht böse Absicht sein, weil unter Umständen kommt man erst später drauf, der Rechnername oder der Benutzername wird irgendwie in einem Filenamen verwendet. Wir haben auch viele Daten einmal mitgeschnitten und nach einem Jahr haben wir gesehen, oh, da steht der Rechnername ja eigentlich drinnen. Hätten wir vorher rausgelöscht, hätten wir es gewusst, aber wir haben es schlichtweg nicht gewusst. Abhängig von den Daten und was man damit machen will, gibt es verschiedene Strategien, wie man diese Daten jetzt anonymisieren oder entfernen kann. Ich habe versucht, ein paar einfache Beispiele zu zeigen, da gibt es noch viele verschiedene. Und wenn man jetzt solche Schutzsoftware verwenden will oder Schutztools verwenden will, muss man immer ein bisschen eine Entscheidung treffen, wie viel gebe ich von mir her oder nicht. Also wie viel Benefit bekomme ich, aber ich gebe auch was von mir her, von welcher IP-Adresse etc. Beispiel ist das Firefox Protection. Ich weiß jetzt, der Firefox hat den Vorteil, er ist Open Source, ich könnte mir den Source Code wirklich reinschauen und schauen, ob das wirklich so passiert, wie es hier auf der Webseite dokumentiert ist. Ob zum Beispiel der Windows Defender, was der hochlädt, um automatisch Schadsoftware zu finden und nach was der scannt, ich weiß es nicht, vielleicht weiß das jemand. Ein bisschen Werbung, da das natürlich ein Problem ist, an der FH St. Pölten, wir haben gerade ganz neu ein Projekt Big Data Analytics gestartet, es war zufällig, also es war nicht geplant, wie ich den Vortrag eingereicht habe, also es ist zufälligerweise jetzt gestartet. Big Data Analytics beschäftigt sich eben genau mit diesem Thema und da gibt es viele Probleme, Anonymisierung, Transparenz, Löschpflicht, Zustimmung, Reproduzierbarkeit, Datenqualität, Utility, wie geht man mit solchen Problemen um? Das läuft auch unter dem Begriff Privacy-Aware Machine Learning, Entwicklung neuer Methoden, wie man noch immer Machine Learning auf große Datenmengen macht, aber auch Privacy Aware das macht. Forschungsfragen, explainable, was passiert da wirklich, wie mache ich das, dass das mit den Datenbanken funktioniert, was, wie spielen Datenmanipulationen rein und welche Architektur mache ich wirklich bei solchen Verarbeitungsketten, weil wenn die Daten groß genug sind, ist das nicht mehr nur eine einfache Datenbank. Und das letzte Folie in diesem Herbst ist gestartet, der Bachelor Data Science, auch bei uns an der FH St. Pölten, ist angesiedelt im IT-Security-Department, weil immer wenn man Big Data hat, hat man auch immer ein Security- und ein Privacy-Problem. Und wir haben schon den IT-Security-Bachelor und Master bei uns und jetzt haben wir auch einen Bachelor Data Science und die ergänzen sich gut. Und natürlich gibt es da auch praktische Arbeiten weiter, etc., etc. Gut, ich werde mit meinen Folien heute schneller durch als letztes Mal, wenn wir keine Verzögerung hatten. Ich hoffe, es war irgendwas für jeden was Interessantes dabei. Und ich stehe natürlich noch in der Pause für etwaige Fragen.
Großartig, perfekt. Einmal einen kräftigen Applaus. Herzlichen Dank, Martin. Ich darf das da gleich aufnehmen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Jetzt haben wir da so einen Profontechniker, der auch noch dazu viel über die FH St. Pölten erzählen kann.
Und 22 Minuten westlich von Wien, also wenn man in Zypern 230 km/h fährt.
Ja. Sonst etwas, wenn es keine Fragen gibt, ich schaue nochmal in die Runde. Ihr müsst nicht schüchtern sein, das ist kein Thema. Gut. Etwas, was du vielleicht noch irgendwie ergänzen möchtest, besondere Anliegen rund um das Thema.
Nein.
Du hast hier angehende Studenten und Studentinnen.
Kommt zu uns studieren.
Erzähl vielleicht ein paar Worte, wie es so im Studium abgeht für euch. Warum sollte man bei euch und mit euch arbeiten und studieren?
Das ist, ich werde mich jetzt nicht mit anderen vergleichen, aber nur als Beispiel zum Beispiel, da steht zum Beispiel Vollzeit, das ist eigentlich berufsbegleitend, also man kann auch durchaus daneben schon arbeiten, das tun auch viele Studenten, weil Security und Data Science, das sind ja Themen, ist ja gefragt und man kann auch wirklich die Theorie im Studium machen und dann nebenher dann noch die Praxis in Projekten mit Firmen nebenbei arbeiten, also das ergänzt sich super gut.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Martin, wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr vielleicht wieder, man trollt mich, dass ich ständig Hashtag nächstes Jahr sage. Also falls es nächstes Jahr stattfindet, die Privacy Week, würden wir uns natürlich wieder über eine Einreichung von dir freuen. Dankeschön. Ihr könnt es gerne nochmal applaudieren, so ist es nicht.